Für uns alle, so glaube ich, ein herrlicher Tag, nicht nur mit natürlichem Sonnenschein, sondern wir können bezeugen, uns ist der Aufgang aus der Höhe erschienen. Die Sonne der Gerechtigkeit ist mit Heil und Heilung unter ihren Fittichen über uns aufgegangen. Es ist einfach schön, dass wir die persönliche Gemeinschaft mit unserem Herrn haben dürfen. Nicht christliche Religion, sondern Jesus Christus als Herrn und Erlöser persönlich erfahren. Und so freuen wir uns, dass ihr von weit und breit gekommen seid. Wir haben heute Delegationen oder Besuch aus 16 verschiedenen Ländern und freuen uns, dass wir mit euch gemeinsam diesen für mich besonders wichtigen Tag begehen können. Wir werden darauf noch gleich zurückkommen. Ich möchte zwei Brüdern die Gelegenheit geben, ein Grußwort an uns zu richten. Als erstes meinen ganz alten Freund, Bruder Heinz Matthias, ein Mann, der nicht nur unser Land kennt und jeden Politiker und alles, was Rang, Ruf und Namen hat, sondern dessen Herz auch aufgetan ist, das Wort Gottes aufzunehmen, ein Herausgeber einer der wichtigsten Zeitschriften in unserem Lande. Wir freuen uns, dass du der Einladung gefolgt bist und wir heißen dich in unserer Mitte herzlich willkommen. Gott segne dich, dir sei jetzt das Wort erteilt. Bitte schön.
Meine Freunde, zunächst würde ich sagen, hier fühle ich mich wohl. Es ist nur so schade, dass also Liechtenstein so weit auseinander liegen, aber dank seiner 170 PS sind wir ja heute unter 2 Stunden gefahren.
Schön.
Dann habe ich auch noch festgestellt, der Pfingstjubel wird in Liechtenstein herausgegeben. Schön. Genau da, wo wir heute Morgen hergekommen sind. Und noch ein Wort, also ich hätte ja am liebsten den ganzen Chor mitgenommen, besonders den Chorleiter, bloß ich kann ihn nicht bezahlen, das ist das Problem. Also ich habe lange, lange, lange keinen Chor gehört von dieser Qualität.
Schön.
Und was deine Kindersegnung anbetrifft, ja, so habe ich mal gesessen neben der Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und ich sagte, ich finde das toll, dass man also heute Frauen hat in einer Position, das wäre vor 50 Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Aber, sagte ich, eine Frau, die zu Hause bleibt und ihre 4 Kinder im christlichen Sinne richtig erzieht, liegt bei mir in einem noch höheren Kurs, als die, die neben mir saß. Die war damit nicht einverstanden, das habe ich mir gefragt. Aber ihr seid schon auf dem richtigen Dampfer, macht so weiter. Meine Freunde, ich vertrete den Arbeitskreis christlicher Publizisten, dessen Mitglied unser verehrter Bruder Frank ist. Wir haben ihn in einer Zeitschrift, die wir euch nachher da oben ausgeben, gewürdigt. Am 7. April feiern Mitarbeiter der Freien Volksmission Krefeld mit ihrem Leiter Ewald Frank, 68, dessen 40-jährige Tätigkeit als Evangelist und Bibelschullehrer Frank, der inzwischen seinen Dienst in 130 Ländern nachging, begann seine Arbeit Anfang der 60er Jahre mit einem Hauskreis. Inzwischen sind in fast allen Erdteilen Filialen entstanden. In Krefeld ist das Verwaltungszentrum mit großräumigen Gebäuden, wovon sich jeder jetzt einen Eindruck machen kann. So, meine Freunde, wie kann man einen mit wenigen Minuten angemessen würdigen? Ich mache einen Rückblick auf unsere deutsche Geschichte. Vor genau 250 Jahren hat in Deutschland ein Hans-Joachim von Zieten gelebt. Dieser Hans-Joachim von Zieten entwickelte sich zum fähigsten Reitergeneral unter Friedrich dem Großen. Damit gehörte er zur High Society und wurde immer eingeladen zu den Gesprächsrunden des Königs. Das war die höchste Auszeichnung und nie kam jemand auf den Gedanken, so eine Einladung auszuschlagen. Anders Hans Joachim von Schieten. Er ließ am Karfreitag, der gerade hinter uns liegt, seinen König ausrichten: Ich gehe zum Abendmahl. Man möge mich entschuldigen. Der König, der im Gegensatz zu seinem Vater nicht gerade christlich war, empfand das als Provokation. Er empfand das als Provokation und bei dem nächsten Treffen sagte er etwas spöttisch seinem Reiter, Husarengeneral: Na, mein lieber von Schieten, wie war's denn? Hat die Hostie gut geschmeckt? Was hast du denn für einen Wein geschluckt? Langsam erhob sich der General und er sagte seinem um Jahre jüngeren König: Majestät! Majestät, wissen, dass ich bereit bin, Gut und Leben bei jeder Schlacht einzusetzen. Aber es gibt eine Majestät über eure Majestät und die lasse ich nicht antasten. So etwas hatte noch nie gewagt, jemand seinen König zu sagen. Die Leute wagten kaum zu atmen und sagten: Meine Güte, wie wird das jetzt nur ausgehen? Etwas zögerlich erhob sich Friedrich der Große. Etwas zögerlich und er sagte: Mein lieber von Schieten, ich beneide ihn um einen solchen Glauben. Das sind die Männer, mit denen man die Welt verändern kann. Wir haben nun im Laufe der Jahre Persönlichkeiten, die in herausragender oder ungewöhnlicher Weise zur positiven Veränderung dieser Welt beigetragen haben, oder sagen wir es mal fromm, die beste Botschaft der Welt dahin getragen haben, wo sie vorher nicht war. Oder die im Fernsehen, wo man ja was anderes gewohnt ist, ein klares Zeugnis abgegeben haben. Denen haben wir in den letzten 30 Jahren so etwas wie eine Respektzuweisung übergeben, das heißt also ein Dank besonderer Qualität. Darunter waren einfache Leute wie du und ich, darunter waren mehrere in- und ausländische Staatspräsidenten, aber auch 4-Sterne-Generale. Und nun wird's feierlich. Ich habe hier ein Stück Papier, schwarz-rot-gold. Ich bitte das zu beachten, das ist jetzt hier Handarbeit. Da heißt es: Herrn Evangelist Ewald Frank für seine weltweite Arbeit als Evangelist anlässlich seines 40-jährigen Dienstjubiläums unseren Dank und unseren Respekt. Wir grüßen mit einem Jungscharwort aus der Nachkriegszeit: dankbar rückwärts, gläubig aufwärts, fröhlich vorwärts. Amen. Im Namen des Vorstandes, des Kuratoriums und aller Mitglieder, Bankdirektor Johann Knoll, der hier vorne sitzt, Philipp Prinz von Preußen, ein Nachfrage von dem wir eben erzählt haben, und meine Wenigkeit. Feierliche Übergabe.
Bitte schön. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herzlichen
Dank. Die Batterie war vorher nicht. Jetzt ist sie geladen. Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön. Jetzt bitten wir Bruder Didier, der ganz Afrika repräsentiert, und Bruder Kopfer ebenfalls ein kurzes Grußwort an uns zu richten. Ja, Geschwister Lackner, habt ihr ein Lied eingeübt? Kommt, singt es ganz schnell. Und wir werden in der Zwischenzeit dem Herrn das herrliche Lied singen: Du bist würdig, du bist würdig. Ihr kommt nach vorne und wir stehen alle auf und singen: Du bist würdig.
Du bist würdig,
wir möglich sitzen. Schön, dass es nicht nur in Jesaja 1 steht, wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, sondern dass es wahr geworden ist. Amen. Wir sind erlöst, unsere Sünde ist vergeben, wir sind begnadigt worden und haben neues Leben aus Gott empfangen. Der heutige Tag ist für mich ein besonderer Tag und ich möchte nur ganz kurz auf das eingehen, was uns als Gläubige besonders schmerzt, nämlich das, was mit unserem Herrn getan wird. Heute, vor einer Woche, in der Welt am Sonntag, 1988 im Film, Jesus steigt vom Kreuz und heiratet Maria Magdalena. 1998, schwedische Fotografin namens so und so bezeichnet Jesus, unseren Herrn, als homosexuell. 1998, die französische Fotografin so und so zeigt Jesus mit einer Frauenbrust nackt. 1999, das möchte ich nicht vorlesen. 2001, Corpus Christi, zeigt Jesus als Jünger im Trinkgelage mit Homosexuellen. Was mit keinem Religionsgründer oder Philosophen gemacht wird, das wird mit unserem geliebten Herrn gemacht. Und wie in Jesaja 53 geschrieben steht, er ward verachtet, gemieden von den Menschen, sein Aussehen war nicht mehr wie das der Menschenkinder. Ein zweiter Gedanke, der Israel betrifft, Nachrichten aus Israel in einer Zeitung der russisch-orthodoxen Kirche, direkte Aufrufe zu Pogromen zu lesen, im ganzen Land mehrere Angriffe, in der nächsten Zeitung in einer von unseren Welt am Sonntag, Führung der russisch-orthodoxen Kirche besucht Saddam Hussein. Dinge werden verhandelt und getan, die uns einfach unbegreiflich sind. Ich habe heute noch einmal, wie schon zuvor, die Karte von Israel mitgebracht. Ist ja in jeder Bibel, besonders in den älteren Ausgaben, vom Norden, von Dan bis zum Süden, Simon und Ruben, alle 12 Stämme sind ein- und aufgeteilt worden im Land der Verheißung. Und nur das, was gelb zu sehen ist, ist der ursprüngliche Teil und das Land der Philister aus dem Wort Palestine hat man Philistine und Philistine Palestine gemacht und man behauptet, Israel habe fremdes Gebiet besetzt. Das ist schlicht gesagt nicht wahr. Israel ist in das Land der Väter zurückgekehrt und dafür sind wir Gott dankbar. Es ist Erfüllung der biblischen Prophetie in unseren Tagen. Nur noch eine Bemerkung aus Le Monde, der berühmten französischen Zeitung. Hier steht geschrieben, von den 94 Millionen Protestanten in den USA gibt es 220 verschiedene Denominationen. Wenn wir an dieser Stätte die Betonung auf das Wort Gottes legen, dann haben wir göttliche Vollmacht dazu. Irgendjemand hat auf meinen Schreibtisch etwas gelegt, das möchte ich kurz lesen, obwohl ihr alle genau wisst, dass eine göttliche Berufung eine heilige Verpflichtung Gott gegenüber und seinem Volk gegenüber mit einschließt. Hier heißt es, lieber Bruder Frank, wir sind dem Herrn dankbar, dass er dich so geführt hat und auch uns, dass wir das Vorrecht haben, dessen teilhaftig zu werden, mit dir und allen Geschwistern, was Gott uns für diese Zeit bereitet hat und dass wir die letzte Wegstrecke gemeinsam gehen dürfen. Wir schauen zurück und wissen alle nicht, wo die Zeit geblieben ist, doch alle haben wir den Eindruck, als hätte sich irgendetwas verändert, als wäre alles ernster geworden. Und du bist wieder derjenige, der an vorderster Front steht, von dem man auf alles eine Antwort erwartet, der immer die Übersicht behalten muss. In den heutigen Tagen hast du wohl den schwersten Stand, denn wie schon immer sind zwar all die anderen untereinander zerstritten und verfeindet, wenn es aber um die Wahrheit geht, dann wirst du angegriffen. Bruder Frank, immer wieder sind wir uns dessen bewusst, dass wir dir deinen schweren Weg nicht erleichtern können. Wir können nur für dich einstehen im Gebet, deiner täglich gedenken und auch dir und dem Herrn zur Verfügung stehen. Der treue Herr, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, möge dich auch weiterhin reichlich segnen, dir immer neue Kraft verleihen, deinen Dienst weiterhin auszuführen. Es wird sich gelohnt haben, dem Herrn treu zu dienen, wie du es tust. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Es sind ja einige E-Mail und auch weitere Segens- und Glückwünsche eingegangen. Nach dir, geliebter Bruder Heinz Matthias, herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut. Für mich hat der 2. April, an den ich mich heute ja besonders erinnere, eine Bedeutung, die er für euch nicht haben kann. Und doch hängt eine göttliche Berufung mit der Gesamtgemeinde und mit dem Reich Gottes immer zusammen. Es gab keinen Propheten und keinen Apostel, der Privatbetrieb hatte, sondern von Gott beauftragt, in die gesamte Heilsgeschichte eingebettet, haben Propheten im Alten Testament Kraft göttlicher Berufung und Sendung ihren Dienst ausgeführt. Und Petrus schreibt in 1. Petrus, im 1. Kapitel, im 12. Vers, dass die Propheten nicht sich, sondern uns gedient haben, die wir dazu bestimmt sind, die Rettung zu erlangen. Kein Prophet und kein Apostel hat sich gedient, sondern ist in den Dienst des Herrn genommen worden, damit der Wille Gottes auf Erden verkündet und von denen die Gnade vor Gott gefunden haben, auch getan wird, wie wir aus dem Wort, das Bruder Kupfer las, gehört haben, auf das ihr erkennt, welches der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Was sagte unser Herr? Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Nicht die dem Fleische nach, sondern die den Willen Gottes tun. Das sind meine Brüder und das sind meine Schwestern. Das Vaterunser können über eine Milliarde Menschen beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn es dann aber zur Sache kommt, dann wissen sie den Willen Gottes nicht, weil er nur durch Offenbarung dem Einzelnen aus Gnaden geschenkt werden kann. Ich habe heute ein Foto mitgebracht von dem Haus Luisenstraße 160 in Krefeld. Am 2. April ist Andreas Frank, der Sohn meines jüngsten Bruders Helmut, mit mir gefahren und ich sagte ihm, mach eine Aufnahme von dem Fenster, das ich geöffnet, wo ich die Gardinen gezogen und von dem Haus, in dem ich damals wohnte, als am 2. April 62 vor Tagesanbruch ich, Ewald Frank, nach dem kurzen Gebet zum Fenster schaute und dann, ohne zu wissen, dass etwas geschehen würde, das kann ja kein Mensch wissen, die urgewaltige Stimme des Allmächtigen, des Auferstandenen, von oben rechts kommend, mit so deutlichen Worten, wie ich sie nicht akzentuieren kann, wobei jede Endsilbe deutlichst ausgesprochen wurde, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um, ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Amen. Im nächsten Augenblick lag ich auf dem Teppich. Kein Mensch auf Erden kann eine Ahnung haben oder sich vorstellen, was in einem solchen Augenblick passiert, wo man die Stimme dessen, der alles durch sein Allmachtswort ins Dasein gesprochen hat. Und würde ich alt wie Methusalem, so würde ich diesen Tag nicht vergessen. Aber wie es mit Mose, mit Josua, mit Abraham, mit allen Propheten war, für Abraham hatte das Erlebnis aus 1. Mose 18 eine urgewaltige Bedeutung. Der Herr und zwei Engel kommen zu Besuch. Abraham deckt den Tisch. Es findet ein Gespräch und eine Mahlzeit statt. Die beiden Engel gehen weiter nach Sodom in Kapitel 1, Kapitel 19, Vers 1. Kommen sie in Sodom an, der Herr bleibt bei Abraham und spricht: Wie kann ich vor dir geheim halten, was ich zu tun vorhabe? Und dann, nachdem das Gespräch des Herrn mit Abraham zu Ende war, fuhr der Herr gen Himmel. Ihr Lieben, es gab Menschen auf Erden, die mit Gott verbunden waren, die Gott persönlich kannten, die ihn entweder in Gesichten hörten oder Offenbarungen empfingen und auch seine direkte Stimme vernommen haben. Wir haben heute mindestens vielleicht ungefähr ein Dutzend Brüder und Schwestern hier, die am 1. April 1962 entweder getauft wurden oder dabei waren, als die erste Taufe hier in Krefeld stattfand. 16 Personen wurden am 1. April 1962 getauft, und für mich war das so etwas wie die Gründung einer lokalen Gemeinde, der Anfang einer Gemeinde. Das war der 1. April 1962. Und bitte bedenkt, einige Stunden später, am 2. April, spricht der Herr: Deine Zeit für diese Stadt. Zwar nicht meine Aufgabe, nur in dieser Stadt zu sein, sondern in alle Welt zu gehen und die göttliche Botschaft bis an die Enden der Erde zu tragen. Und lasst mich noch eine Bemerkung in diesem Zusammenhang machen. Nur wer aus Gott ist, wird Gottes Wort, das von Knechten Gottes getragen wird, annehmen. Amen. Nach dem Wort der Schrift: Wer euch hört, der hört mich. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also, besondere Tage sind immer die Tage, an denen ein Mensch besondere Erlebnisse mit Gott gemacht hat. Das war aber nicht alles, was der Herr damals sagte. Der Herr sprach weiter, ich will die Einzelheiten alle nicht hier sagen, aber ich wandte ja ein und sagte: Herr, sie werden nicht auf mich hören. Sie haben alles in Hülle und Fülle und sind nicht bereit zu hören. Das war meine Antwort auf das, was der Herr mir geboten hatte, dass ich in andere Städte gehen sollte, sein Wort zu verkündigen. Und meine Antwort war: Sie werden, Herr, Sie werden nicht auf mich hören. Sie haben alles. Und dann kam die Antwort: Mein Knecht, die Zeit kommt, wo sie auf dich hören werden. Es kommt eine große Hungersnot. Sorget euch ein mit Speise und Lebensmittel, denn dann sollst du mitten unter dem Volke stehen und die Speise austeilen. Brüder und Schwestern, ich erzähle keine Geschichte. Ich erzähle und gebe wieder die göttliche Berufung, und jedes Wort, das ich sage, ist so wahr wie jedes Wort in diesem Buch. Und ihr könnt euch vorstellen, welch eine Verantwortung mit einer direkten Berufung verbunden ist. Ich kann nicht tun, was andere tun. Ich habe den Willen Gottes gemäß dem Worte Gottes zu verkündigen. Was Leute sagen, gerade vorhin, etwa 9:30 kam ein Bruder, den ich noch nie vorher gesehen hatte, und mir sagte, Bruder Frank, es wird so viel über dich geredet. Was ist denn an allem, was über dich gesagt wird, wahr? Ja, es wird viel geredet. Ihr wisst, selbst unser Herr war missverstanden, fast von allen, nur diejenigen, die tatsächlich Gnade vor Gott gefunden haben, verstanden seinen Dienst und hatten Anteil an dem, was er getan hat. Die anderen sagten, er hat den Beelzebub erst besessen. Was hat man unserem Herrn alles gesagt? Bis hin zu dem Ausspruch im Johannesevangelium Kapitel 8, wir sind nicht im Ehebruch geboren. Ihr Lieben, wäre es nicht einfach gewesen, für Gott den Herrn dafür zu sorgen, dass Maria von einer Schar von Engeln bewacht und das Haus ihrer Eltern behütet wird und das abgewartet worden wäre, bis die Verheißung Erfüllung findet? Nein, Gott wählt einen solchen Weg, dass Menschen, die etwas suchen und kritisieren möchten, auch finden. Maria ist verlobt. Maria ist verlobt mit Josef. Wir könnten als Menschen fragen, warum musste das denn sein? Dass die Leute auf den Gedanken kommen, meine Güte, die haben es aber eilig gehabt. Warum haben sie nicht warten können? Versteht ihr das? Die Menschen haben immer einen Grund gefunden, um eine Entschuldigung zu suchen. Gott geht seinen eigenen Weg mit seinem Volke und auch mit der Erfüllung der Verheißungen. Dann konnte der Engel des Herrn doch sagen, Josef, fürchte dich nicht, Maria, deine Verlobte, als Ehefrau zu dir zu nehmen. Denn das von ihr geborene Kind stammt vom Heiligen Geist. Es musste einfach so sein, damit erfüllt werde, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Die Dinge sind einerseits für die wahrhaft Gläubigen immer klar und deutlich. Aber für diejenigen, die einen Grund suchen, um Kritik anzubringen, für die ist natürlich alles immer mit einem Fragezeichen versehen. Ihr wisst, seit 79 ist ja alles Mögliche und Unmögliche über mich verbreitet worden. Ich möchte dafür keine ganze Minute verwenden, denn das gehört einfach dazu. So wie unser Herr, den einen war er gesetzt zum Aufstehen, den anderen zum Fallen. Und Paulus schreibt, den einen sind wir ein Geruch des Lebens zum Leben, den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Man kann es nicht ändern. Gott scheidet das Licht von der Finsternis, ungeachtet dessen, welch eine Ursache oder welch ein Grund vorliegt oder was die Menschen da suchen. Aber es ist wohl in der gesamten Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde solch ein grausamer Rufmord an keinem begangen worden wie an mir. Und das aus einem einzigen Grunde, um den Träger des wahren Wortes unglaubwürdig zu machen, damit man auf die Botschaft, die er trägt, im Auftrage Gottes nicht hören braucht, sucht man die Entschuldigung durch all die Dinge, die da aufgezählt wurden. Meine Lippen sind eigentlich ungeeignet, um derartige Wortbegriffe weiterzugeben, aber es ist wirklich das Allerschlimmste gesagt worden. Von der Anschuldigung mit Homosexualität bis hin zum Umgang mit Tieren, bis hin zum Ehebruch und was, bis hin zum Brautverführer. Und es sind da wirklich eine solche Anzahl von Dingen aufgeführt worden. Und dazu möchte ich nur Folgendes sagen. Soweit ich mit gutem Gewissen sagen kann, vor Gott und den Menschen habe ich keinem Menschen auf Erden Unrecht getan. Ich habe keinem einzigen Manne die Frau genommen, geschweige Ehebruch mit der Frau irgendeines Menschen auf Erden begangen. Und ich kann euch versichern, wenn ich das wirklich getan hätte, dann hätte der Mann sich schon längst bei mir gemeldet und nicht nur per Telefon, sondern er wäre wohl selber vorstellig geworden. Aber warum sage ich das heute mit diesem einen Satz? Das Schlimmste muss über einen Mann Gottes verbreitet werden, mit dem einzigen Ziel, den Einfluss, den er durch den Dienst hat, zu zerstören. Und das Wort Zerstörung habe ich tatsächlich wiederholt hören müssen. Und mir tut's eigentlich leid. Ich habe ja von Gott die Kraft bekommen, das alles zu erdulden und zu ertragen. Aber ich sage noch einmal, es geht um die Gemeinde und nicht nur um eine lokale Gemeinde an diesem Ort, nicht nur um den europäischen Kontinent, es geht tatsächlich um die Brautgemeinde Jesu Christi weltweit. Und wenn ich das noch erwähnen darf, als ich 1962 das, was der Herr sagte, wörtlich nahm, Geschwister Russ, Geschwister Schmidt, alle hier, Geschwister Borg, Illing und wer sie alle sind, können ja bestätigen, wir waren 1962, ich, wahrscheinlich wir alle, unter dem Eindruck, dass in unserem Lande etwas passieren könnte. 1961 im August, der Höhepunkt in Berlin, die Berlin-Krise, 60 russische Panzer auf der einen Seite und wohl 65 US-Panzer auf der anderen Seite. Und Kennedy hatte gesagt, ich werde aus Berlin ein Exempel machen. Und ich stand immer noch unter diesem Eindruck, dass tatsächlich eine militärische Katastrophe über uns hereinbrechen könnte, wie 1945 am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und wir haben, das gebe ich doch zu, alles, was wir nur kaufen konnten, an Öl und Mehl und Kartoffeln, alles, was wir zum Überleben nötig haben mussten, das haben wir doch in Hülle und Fülle eingekauft. Ich schäme mich doch nicht, das so offen zuzugeben. Aber dann kam keine Not, dann kam keine Katastrophe. Aber über mich kam eine solche Not, das kann ich euch nicht beschreiben. Ich habe dem Herrn gesagt, du hast gesprochen und es ist nicht geschehen. Was, wenn die Leute sagen, ich predige nicht mehr, ich will nicht mehr leben, wenn das, was du sagst, nicht geschieht, wie kann ich dann noch nach vorne gehen? Und ihr könnt euch die innere Not, in der ich mich befand, die könnt ihr bestimmt ein wenig nachvollziehen. Und siehe da, wie Gott im letzten Augenblick der totalen Verzweiflung dafür gesorgt hat, dass ich einen Flug in die USA machen konnte. Und ich kannte ja Bruder Brenham schon als Mann Gottes, als jemand, dem der Herr Gesichter zeigt und offenbart. Und siehe da, es kam Sonntag, der 2. Dezember 1962. Bruder Brenham war nicht in der Gemeinde in Jeffersonville. Er bat aber Pastor Neville, dass er mich bitten sollte, an dem Sonntagmorgen dort in der Gemeinde Bruder Brenhams zu predigen. Und das tat ich auch. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil Bruder Brenham nicht in der Stadt war. Auch das gebe ich zu. Und nach meiner Predigt setzte ich mich hin und wie aus einem Maschinengewehr gefeuert wird, hat ein Bruder eine Weissagung gebracht. Mein Knecht sei nicht verzagt. Ich sehe, du bist enttäuscht. Du wirst meinem Propheten begegnen und er wird dir sagen, was der Herr dir sagen möchte, wie aus einem Maschinengewehr geschossen. Dann kam Montag, der 3. Dezember 1962, wo wir mit 4 Brüdern am gleichen Tisch saßen, Bruder Brenham, Bruder Frank und Bruder Softmann und Bruder Woods. Und Bruder Brenham konnte langatmig sein. Er sprach über deutsche Kriegsgefangene. Er sprach über die Versammlung in der Schweiz, über die Versammlung in Deutschland. Zeigte mir die Uhr, die Dr. Guggenbühl aus der Schweiz ihm geschenkt hatte. Das interessierte mich alles nicht. Die Geduld hat mich einfach verlassen. Und ich sagte, Bruder Brenham, ich bin gekommen, um dich etwas zu fragen. Und in dem Moment erhob er seine Hand, schaute über den Tisch und sprach, Bruder Frank, darf ich dir sagen, was der Herr zu dir geredet hat? Amen. Das war das einzige Mal, wo ich tatsächlich stumm geblieben bin. Ich hörte mit meinen Ohren, wie dieser Gottesmann jedes Wort, das der Herr hier auf der Luisenstraße 160 gesprochen hatte, Wort für Wort wiederholt. Was in solchen Augenblicken vor sich geht, könnt ihr euch auch kaum vorstellen. In jedem Fall, um auch das kurz zu machen, nachdem Bruder Brenne mir gesagt hatte, was der Herr gesprochen hatte, sagt er, du hast missverstanden, du hast angenommen, dass eine irdische Hungersnot kommt und ihr habt irdische Lebensmittel und Speise eingelagert. Gott wird gemäß seinem Wort einen Hunger senden und die Speise, die du einlagern sollst, ist das verheißene Wort für diese Zeit, wie Gott es geoffenbart hat. Und dann hat er das Ganze so gesagt und wurde einen Moment stille und sagte dann, Bruder Frank, warte mit der Austeilung der Speise, bis du den Rest der Speise bekommst. Diesen Teil verstand ich nicht, habe aber nicht fragen können. Und natürlich, um auch das kurz zu machen, als Bruder Brenham dann heimgegangen war, ich war der einzige Europäer, der an der Beerdigung teilnahm. Ich habe ihn im Sarg gesehen, der traurigste Tag meines ganzen Lebens. Ich habe mit Gott wieder gehadert und ihm einiges gesagt. Aber am Abend des gleichen Tages der Beerdigung, als ich in mein Hotelzimmer zurückkam und wohl keine Flüssigkeit mehr in mir war, um noch mehr weinen zu können, kam ein tiefer Friede über mich. Nicht eine Stimme, jetzt sprach es in meinem Herzen: Deine Zeit, die Speise, die eingelagert wurde, auszuteilen, ist gekommen. So bin ich zurückgekommen und der erste Tag, an dem ich zur Arbeit ging, war der Kündigungstag. Ich habe meine Kündigung am ersten Tage nach meinem Zurückkommen aus den USA 1966 dann gegeben. Damals ging es mir eigentlich sehr gut. Aber der Herr hatte einen Weg für mich, den ich nicht wählen konnte, den ich einfach gehen musste. Noch einige Bibelstellen, was Paulus betrifft und seine Sendung und dann auch, wie er die Gemeinden immer wieder adressiert hat. Denn heute geht es wirklich nicht darum, nur irgendetwas zu predigen, Geschichten zu erzählen, mit Musik umrahmen, so dass sich alle Leute wohlfühlen. Jetzt geht es darum, dass Gott sich wohlfühlt. Und das kann nur sein, wenn wir ihm durch Gehorsam und Glauben wohlgefällig werden können, aus Gnaden, wie wir es gehört haben. Wer in Apostelgeschichte Kapitel 9 von Vers 15 liest, wird ja feststellen, in welch einer Weise die Bekehrung des Paulus stattgefunden hat und wie die Einzelheiten dann gesagt wurden, so dass er genau wusste, was er zu tun hat. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Aber der Herr gab ihm zur Antwort: Gehe hin, denn dieser Mann ist für mich ein auserwähltes Rüstzeug oder Werkzeug. Er soll meinen Namen vor die Heidenvölker und vor Könige und vor die Kinder Israel tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Gott gebraucht auch Menschen, wenn sich der größte Gottesmann bekehrt. Ananias war der Mann, den Gott gebrauchte, als Paulus seine Bekehrung erlebte. Von Vers 17 in Apostelgeschichte 9, da machte sich Ananias auf den Weg, ging in das Haus und legte ihm die Hände auf mit den Worten: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist. Du sollst wiedersehen können und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Da fiel es ihm sogleich von den Augen wie Schuppen ab. Er konnte wiedersehen, stand auf und ließ sich taufen. Eine ganze Bekehrung. Gott macht keine halben Sachen. Wenn irgendjemand sagt, ihr seid gläubig geworden und beginnt dann über die biblische Taufe zu streiten, der Mensch ist noch nicht gläubig geworden im biblischen Sinne. Denn wer im biblischen, göttlichen Sinne gläubig geworden ist, der weiß doch, was im Missionsbefehl steht. Und über den Missionsbefehl wird doch nicht diskutiert. Der Missionsbefehl wird ausgeführt. Es wird doch getan, was der Herr gesagt hat. Heute haben wir überall die Diskussionen. Die brauchen wir alle nicht. Sie rauben uns Zeit und Segen. Was wir brauchen, ist Ausführung dessen, was Gott der Herr sagte. Bruder Saul, du sollst wiedersehen können Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist. Er hat mich zu dir gesandt. Du sollst mit Heiligem Geist erfüllt werden. Zugleich fiel es ihm wie Schuppen vor den Augen und er ließ sich taufen. In Apostelgeschichte, dem 22. Kapitel, Apostelgeschichte, Kapitel 22, lesen wir vielleicht Vers 6 und dann Vers 14. Da geschah es, als ich mich auf dem Wege dorthin befand und in die Nähe von Damaskus gekommen war, dass mich zur Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel her umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die mir zurief: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich kann das so ganz und gar nachvollziehen, wie Paulus empfunden hat. Er konnte sagen, da geschah es, wenn ich, Ewald Frank, nicht mit der Wahrhaftigkeit Gottes heute vor dem Herrn und für euch sagen könnte, da geschah es. Paulus, um die Mittagszeit, ich vor Tagesanbruch. Ein Mensch, der Gott erlebt, weiß doch, wann und wo und wie es war und kann Zeugnis davon ablegen. In Vers 14 steht, Apostelgeschichte 22, er aber fuhr fort, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Eine Berufung aus dem Munde des Herrn. Ich musste so daran denken, 1955 hat Missionar Gerhard Krüger mir die Hände aufgelegt und hat mich eingesegnet zum Dienst, man nennt das Ordination. Und dann denke ich darüber nach, eben an den Moment, als der Herr mir die Hände auflegte, als er mich zu seinem Dienst weihte. Männer Gottes, die gerufen werden, sind Geweihte Gottes, haben keinen eigenen Willen, keinen eigenen Weg. Sie erkennen den Willen Gottes, wie er geschrieben steht, und bahnen dem Herrn den Weg, führen das Volk Gottes mit Gott zusammen, dass eine Begegnung mit ihm stattfindet und eine Übereinstimmung zwischen Gott und dem Volke Gottes aus Gnaden erreicht werden kann. Dann geht's weiter in Vers 21. Doch er antwortete mir, mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Wir haben heute unseren Bruder Didier kurz gehört und das schreibt ein Kirchengeschichtsschreiber, Leonardon, in seinem Buch, das in der ehemaligen Republik Zaire, dem heutigen Kongo, die größte Bewegung, die es unter den Christen gibt, ist in der Endzeitbotschaft. Es sind nicht nur Tausende oder Hunderttausende, es geht jetzt an die 4 Millionen. Menschen, die mir und auch besonders Bruder Brenhem überhaupt nicht gut gesonnen sind, schreiben als Historiker, die den Ablauf der Kirchengeschichte festhalten, es ist die am schnellsten wachsende und sich verbreitende Glaubensrichtung in Zentralafrika. Wir sehen die Frucht des Dienstes auf der ganzen Erde. Der Schmerzenslohn unseres Herrn am Kreuz auf Golgatha wird sich gelohnt haben. Es wird eine Brautgemeinde herausgerufen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, um dem Herrn zugeführt zu werden, wenn er kommt. Und wir glauben an dieser Stätte, dass die Zeichen der Zeit nicht nur von der Endzeit allgemein sprechen, sondern uns vor Augen führen, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind. Ich schaue auf volle 40 Jahre zurück. Und wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, Mose war 40, als er sich zum ersten Mal nach Ägypten begab. Aber hier ist der Punkt. Er spürte, dass er gehen sollte. Er spürte die göttliche Berufung. Und wisst ihr was? Gott hatte doch gesagt, in 1. Mose 15, Vers 13, nach 400 Jahren werde ich dein Volk oder mein Volk befreien. Und als Mose 40 Jahre alt war, sind erst 390 Jahre vergangen gewesen. Er ging also 10 Jahre zu früh. Gott ist an sein Wort gebunden. Amen. Gott handelt nicht, wenn einer seiner Knechte es möchte, sondern Gott handelt gemäß seiner Verheißung des Wortes. Amen. Und dann sind nochmal 40 Jahre vergangen, so dass es nicht nur 400, sondern insgesamt 430 Jahre geworden sind. Im Moment kommt es mir auf die Jahreszahl 40 an. Dann sehen wir Israel 40 Jahre in der Wüste. David regierte 40 Jahre als König. Salomo regierte 40 Jahre als König. Wir finden die Zahl 40 immer wieder. Und ich bin ganz ehrlich darin, ich erwarte eine Wende im Reiche Gottes. Ich kann sie nicht herbeiführen. Ich weiß nicht, was Gott tun wird. Eines weiß ich. Er, der begonnen hat, wird auch vollenden. Und er, der herausruft und uns die Speise zur rechten Zeit gegeben hat. Warum? Es ist das verborgene Manna, zu dem nur diejenigen Zugang haben, die in das Allerheiligste hineingehen dürfen. Liebe Brüder und Schwestern, lasst es mich auf den Punkt bringen. Gott hat eine Gemeinde auf Erden, die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, vor Grundlegung der Welt erwählt, um dem Bilde des Sohnes Gottes gleichgestaltet zu werden. Gott hat ein Volk auf Erden, unter dem er wandelt und wirkt, ein Volk, das sein Wort respektiert, das sich gelöst hat von allen kirchlichen Traditionen und Überlieferungen. Und auch das sei gesagt, wir gehen nicht zurück zum Konzil von Nicäa oder Ephesus oder Chalcedon oder irgend zu einem anderen Konzil. Wir gehen nicht zurück zu Athanasius, zu Justinian, zu Augustin, zu Hieronymus. Wir gehen zurück zum Worte Gottes und zwar den ganzen Weg. Jetzt am Ende müssen alle Dinge göttlich geordnet werden und dafür haben wir die Verheißung im Alten und im Neuen Testament. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Kinder den Vätern zuwenden. Unser Herr bestätigt es in Matthäus 17, Vers 10 und 11. Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Und die Antwort: Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen, so wie es eine göttliche Botschaft bei dem ersten Kommen Christi gab, inmitten all des religiösen Betriebes. So gibt es jetzt eine göttliche Botschaft unter dem Volke Gottes, die uns Wegweisung und Orientierung aus Gnaden schenkt. Und in dem Punkt wollen wir ruhig sagen, können wir uns an dem, was Menschen über uns urteilen, nicht aufhalten, sondern Gott dankbar sein für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat. Angefochten werden wir, was die lehrmäßigen Dinge betrifft, hauptsächlich, weil wir Gott nicht als drei Ewige, nicht als drei Allmächtige, nicht als drei Gegenwärtige verkündigen, sondern als den einen wahren Gott, außer dem es keinen anderen gibt. Höre Israel, der Herr unser Gott ist einer, nicht zwei und nicht drei, er ist einer, er war es, ist es und wird es sein. Der eine Gott hat sich natürlich geoffenbart als Schöpfer, wenn ich schon lese in den Kirchengeschichtsbüchern, der Vater hat alles geschaffen, dann kann es mir passieren, dass beide Hände zum Kopf gehen. Was hat ein Vater mit Schöpfung zu tun? Ein Vater hat mit Söhnen und Töchtern zu tun. Gott ist der Schöpfer. Ja, man muss doch alles dahin legen, wo es hingehört. Der Herr hat dafür gesorgt, dass all dieser menschlichen Verwirrung doch ein Ende gesetzt wurde. Man könnte alle Theologen fragen, warum gibt es in der Heiligen Schrift nur die Redewendung, gelobt sei Gott der Vater? Warum steht die Redewendung Gott der Sohn nicht ein einziges Mal in der Bibel? Warum steht Dreieinigkeit nicht ein einziges Mal in der Bibel? Warum steht dreieiniger Gott nicht ein einziges Mal in der Bibel? Warum? Und warum steht nur ewig Vater? Warum steht nicht ewig Sohn? Man muss die Bibel neu lesen und sich wirklich von allen Überlieferungen, und das sage ich jetzt im heiligen Zorn, nach Erfindung des heidnischen Trinitätsdogmas hat die Kirche allgemein das Alte Testament verworfen, die Juden als Christusmörder verflucht und zu verfolgen begonnen. Und das alles mit der Trinität, mit dem Kreuz vor sich und dem Teufel im Nacken ist alles getan worden. Könnt ihr es nachlesen? Im Spiegel oder im Stern steht es ja geschrieben in den Folgen von dem ersten Kreuzzug 1095 bis zum letzten 1291 sind 22 Millionen den Märtyrertod gestorben, Moslems und wer sie alle waren, ja, in den Kreuzzügen. Alles im Namen der Trinität. Ihr Lieben, zurück zur biblischen Verkündigung des Wortes Gottes. Gott ist kein Mörder und sein Volk ist auch keine Mörderschar. Gott ist Liebe und hat seine Liebe in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohne, am Kreuz auf Golgatha offenbart. Nur noch einen Gedanken zur Taufe und dann werden wir schließen. Wir alle wissen ja, dass der Herr den Missionsbefehl in allen vier Evangelien gegeben hat. Nicht nur in einem, sondern in den vier Evangelien. In Markus, im Matthäus-Evangelium Das ist ja der allgemein bekannte Missionsbefehl. Und hier steht ja geschrieben, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die ganze Welt wiederholt diesen Missionsbefehl und begreift nicht, was der Herr in dieser Aufgabe gesagt hat. Taufet sie hinein in den Namen des Vaters. In welchem Namen hat sich Gott uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist im Neuen Testament geoffenbart? Yahshua, Yahweh, Retter, Jesus Christus, unser Herr. Es sollte in den Namen hineingetauft werden. Gott ist Vater. Vater ist kein Name. Vater ist, was man ist. Sohn ist auch kein Name. Der Name ist Herr Jesus Christus. Amen. Und damit alle Welt weiß, dass wir das nicht nur einfach so sagen, sondern dass es so ist, lasst mich aus Apostelgeschichte vom Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde lesen. Und das ist dann der Punkt, wo wir keine Kompromisse schließen können. Wir lassen alle stehen und gehen. Alle können ihre eigenen Wege gehen. Wir können es nicht. Wir sind an Gott und Gottes Wort gebunden und nehmen uns die Freiheit zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, und zu lehren, wie die Apostel gelehrt haben. Apostelgeschichte, 2. Kapitel von Vers 37. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie wandten sich an Petrus und die anderen Aposteln mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die gesamte Taufpraxis aus der Apostelzeit bis zum Ende des 2. Jahrhunderts geschah im Namen des Herrn Jesus Christus, weil das der neutestamentliche Bundesname ist, in dem das ganze Heil Gottes, unsere Rettung aus Gnaden liegt. Deshalb steht geschrieben, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. Deshalb steht geschrieben, es ist in keinem anderen Heil als nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott als Vater hat sich in seinem eingeborenen Sohn geoffenbart. Er sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur noch die beiden Stellen, damit alle wissen, dass eine biblische Lehre immer auf mehrere Stellen gegründet ist. Apostelgeschichte, 8. Kapitel, Vers 16. Mit Bezug auf den Heiligen Geist steht hier, denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Ich lese nicht aus einem Wochenmagazin, ich lese aus der Heiligen Schrift. Und für uns ist die Heilige Schrift die Richtschnur für Glaube und Lehre. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 48. So ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Was soll ich heute anordnen? Habe ich das Recht, vom Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde, gerade war die Ausgießung des Heiligen Geistes geschehen, und siehe da, die erste Predigt fand statt, und Petrus, der Mann, der die Schlüssel des Himmelreiches hatte, Zugang zum Heiligtum, Zugang zum Reiche Gottes, Paulus, Philippus, alle haben das Gleiche gelehrt. Und der Apostel Paulus schließt sich ein mit denen, die biblisch getauft worden sind. Ich lese es noch aus Römer im 6. Kapitel, Römer Kapitel 6, Vers 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Vielleicht noch Vers 5. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Nur wer mit Christus sich selbst seinem eigenen Willen, seinen eigenen Wegen und Plänen gestorben ist und sich in den Heilsplan Gottes einordnen lässt, nur der wird aus Gnaden die Vollendung auf den Tag Jesu Christi miterleben. Und so wie Petrus damals anordnete, dass alle, die gläubig geworden sind, sich biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen, so habe ich Kraft göttlicher Berufung und Autorität des Wortes Gottes die Aufgabe, allen Menschen in allen Völkern und Sprachen zu verkündigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und ihr, die ihr gläubig geworden seid, die Versöhnung und die Vergebung auf- und angenommen habt, lasst euch zum Zeugnis dafür, dass ihr Gewissheit habt, dass eure Sünden vergeben wurden. Lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Das ist die biblische Ordnung. Das ist die Lehre der Apostel, mit welcher die neutestamentliche Gemeinde gekrönt ist. Möge Gott, der Herr, der uns bis hierher geführt und geleitet, und trotz aller Prüfungen, trotz allem, was auch meines Weges und unseres Weges kam, hat Gott die Seinen gerufen, und er, der bis hierher geführt und geleitet hat, wird uns bis zur Vollendung leiten. Und so gewiss am Ende von Matthäus 24 steht, dass die Speise zur rechten Zeit ausgeteilt werden wird, so gewiss steht in Matthäus 25, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Dieses ist Herausrufungszeit, Zubereitungszeit, unser Leben dem Herrn zu weihen, im Glaubensgehorsam ihm zu dienen und zu folgen. Gott, der Herr, segne uns alle, er sei mit uns allen. Wir werden jetzt gemeinsam beten und dann werden wir auch fragen, wie viele sich heute taufen lassen möchten. Darf ich darum bitten, dass wir aufstehen? Vielleicht singen wir als erstes noch den Chorus, so wie ich bin. so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Wir neigen die Häupter, verharren im stillen Gebet. Und ich möchte fragen, wie viele ihr Leben Gott neu oder auch zum ersten Mal weihen möchten? Und danach werde ich fragen, wie viele sich taufen lassen möchten. Wie viele sind hier, die ihr Leben dem Herrn ganz neu, im völligen Glaubensgehorsam weihen möchten? Ich glaube, das wollen wir alle. Das wollen wir alle. Ganz gewiss. Dankeschön, Gott segne euch. Jetzt, ihr könnt die Hände herunternehmen. Jetzt die Frage, wie viele möchten sich heute biblisch taufen lassen? Können wir eure Hände sehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Wunderbar. Der Herr segne euch. Wir werden jetzt nur noch die Bekanntmachung geben, dass alle, die an der Israelreise teilnehmen, der Bus ist morgen um 8 Uhr hier und dann ist Abfahrt. Wir bitten alle, die an der Israelreise teilnehmen, morgen möglichst schon kurz vor 8 hier zu sein, Reisepass und so weiter nicht vergessen. Und bitte seid alle guten Muts. Noch nie war es in Israel so sicher, wie es nach den letzten Tagen geworden ist. Und so glauben wir und vertrauen dem Herrn, dass er alles wohlmachen und herrlich hinausführen wird. Wir bitten auch, die Posaunen, Bruder Erich Schmidt, zum Wasser zu kommen und uns einen herrlichen Choral zu spielen. Und wir alle versammeln uns dann und die Taufe wird dann auch gleich stattfinden. Bruder Russ, hast du noch ein Wort, das du an alle richten möchtest? Bitte? Nein, wirklich nicht? So, dann wollen wir jetzt gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen und von ganzer Seele danken wir dir für dein teures und heiliges Wort, das du uns durch deinen Heiligen Geist so wunderbar geoffenbart hast. Wir danken dir für die Verklärung des Namens Jesus Christus, unseres Herrn. O, mögen sich alle Knie beugen, möge jede Zunge bekennen, dass du der Herr bist, gelobt und gepriesen seist du, o Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Allmächtiger Gott, erhebe dein Antlitz über uns und gib uns allen deinen Segen und deinen Frieden, auch all denen, die in der Zerstreuung leben, mögen alle in allen Völkern, Sprachen und Nationen gesegnet sein mit dem Segen des allmächtigen Gottes in Jesu heiligem Namen. Und alles Volk sage Amen. 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 Singen wir noch: Du bist würdig, du bist würdig.
Du bist würdig. Du bist würdig.